Ja, wir sind von Rom abgereist, sage ich mal vorsichtig. Rom war ja die letzte Station der Apostelgeschichte und jetzt sind wir in der Mitte. Und zwar, es ist ja bekannt, es gab drei Missionsreisen des Paulus. Die erste geht dann bis Apostelgeschichte 14 und dann kommt in Apostelgeschichte 15 der Einschub dieser wichtigen Sache des Apostelkonzils, wo es darum ging, was müssen die Gemeinden der Heiden, das sind ja wir, letztendlich vom mosaischen Gesetz halten und was nicht. Und dann eben die dritte Reise, der Harald hat uns schon gelesen, wo es einfach darum ging, dass man im Endeffekt vom heutigen kleinasiatischen Raum, Großteil heute Türkei, das dann rüber ging nach Griechenland. Und wenn wir uns das mal angucken, ich habe ja hinter eine Karte drauf, man darf nicht vergessen, dass einmal Griechenland mit die größte Rolle gespielt hat unter dem Alexander dem Großen und das ganze kulturelle Umfeld, letztlich auch der römische Szene und römisch hier die beherrschende Weltmacht, war vom Griechentum auch geprägt. Sie haben zum Beispiel die Griechen, ich sage es jetzt mal spöttisch, die Götter gestohlen und haben sie einfach umbenannt. Also solche Dinge. Und hier haben wir etwas, das eine ungeheure Rolle spielt. Ich möchte uns drum auch von der Apostelgeschichte 16, wo die Gemeinde in Philippi entstanden ist, einfach den ganzen Block lesen, um einfach zu verstehen, was hier passiert ist. Ich mache da weiter, wo der Harald aufgehört hat, in Vers 11. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welche die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf und am Sabbattage gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung aus ihrem Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind ja alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Der führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Da ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor, freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. Geht nun hinaus und zieht ihn in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Jetzt schicken sie uns heimlich fort, nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten, und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis, begaben sich zu Lydia, und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Und dann kommt ja die Sache mit Thessalonik, was wir in Albstadt zurzeit studieren. Also man muss hier einfach etwas bemerken, das Evangelium ist ja lehrmäßig klar fixiert auf allen Ebenen. Aber wir haben jetzt in der Apostelgeschichte Erfahrungsberichte. Und zwar, was passiert, wenn das Evangelium zum Beispiel aufs orthodoxe Judentum trifft? Was passiert, wenn das Evangelium zum Beispiel jetzt in unserem Fall auf das Römische Reich trifft? Oder auf eine griechische Umgebung. Hier haben wir das Römische Reich im Sinne von der Weltmacht. Das heißt, du hast hier eine Diktatur, die über die ganze Welt geherrscht hat. Aber der Unterschied zu den heutigen Diktaturen ist relativ einfach. Rom war zwar diktatorisch, aber es hatte einen Rechtsstaat. Das heißt, da waren die Dinge ganz klar fixiert. Und wenn man zum Beispiel ein römischer Bürger war, hat man große Privilegien gehabt. Man durfte zum Beispiel nicht, so wie es hier geschehen ist, einfach ausgepeitscht werden. Man durfte nicht gekreuzigt werden. Schau, der Grund, warum zum Beispiel der Paulus, als er Märtyrer wurde, nicht gekreuzigt wurde, sondern geköpft. Das heißt, das waren so die Hintergründe. Und hier hast du jetzt etwas, das ist von enormer Bedeutung. Und zwar, Philippi war eine Kolonie. Und zwar, wenn man Philippi jetzt näher anguckt, diese Stadt hier in Kleinasien, die wurde dann nach einem Philipp II. Von Mazedonien, das war der Vater von Alexander den Großen, benannt. Und sie lag an der Via Egnatia. Das heißt, es war die Hauptverbindungsstraße von Rom direkt in den Nahen Osten. Es war also eine ungeheuer wichtige Straße. Und dort letztendlich wurde diese Stadt angesiedelt. Und zwar, da gab es eine berühmte Schlacht in der Nähe von Philippi, als die Cäsarenmörder, wir kennen sie alle aus der Schule, mein Sohn Brutus als Brutus, zusammen mit Gaius Longinus praktisch Cäsar ermordet hatte. Und die Gegenspieler waren der Marcus Antonius, beziehungsweise Octavian, der spätere neue Gewaltherrscher, auf der anderen Seite. Und sie haben dort praktisch die Schlacht gewonnen, und zwar gegen die Mörder. Und jetzt kam die Taktik der Römer. Und zwar, sie haben in solchen Städten ihre Veteranen angesiedelt und haben eine römische Kolonie draus gemacht. Das heißt, diese Stadt war beherrscht von Rom, diese Stadt war beherrscht von einer bestimmten Ordnung, diese Stadt war beherrscht von genauer Vorstellung. Also hier hast du Klein-Rom, auf Deutsch gesagt. Die Bevölkerung war wohl halbe-halbe Grieche plus Römer, Jude, fast gar keine. Das ist auch der Grund, warum es keine Synagoge gab. Wenn es keine Synagoge gab, dann sind die Leute an den Fluss gegangen und haben eine Gebetsstätte gehabt. Die hätte da auch woanders das machen können. Gebetsstätte, warum am Fluss? Weil die Juden Reinigungsrituale haben. Von daher war das klar. Und jetzt ist so, Philippi war eine gewaltige Stadt. Die hatte alles, was man sich vorstellen kann. Akropolis, das heißt eine Burg, wo die Stadt beherrscht hat. Sie hatte ein Gymnasium, sie hatte ein Theater. Also es war, und natürlich Agora, ein Markt, das war so eine Markthalle mit lauter Säulen, längliche Dinger. Und ja, jetzt sage ich es mal vorsichtig, so eine Stadt erfordert wieder ein ganz anderes Vorgehen. Und ich glaube auch, dass die Apostelgeschichte geschrieben wurde, dass wir lernen, wie man in seiner Umgebung das Evangelium vertritt. Das zum Beispiel, was der Paulus hier macht, ist atypisch. Er lässt sich zum Beispiel nicht aus dem Gefängnis einfach ohne weiteres entlassen, sondern er fordert, dass die, ich sag's mal so, die Führungsschicht dieser Stadt Römer kommt und ihn, weil er ein römischer Bürger ist, formell entlassen. Hat natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Nachdem diese Verfolgung geschah, hatte er dann einen gewissen Schutz für die zurückgebliebenen Gläubigen erreicht. Das war also taktisch. Man sieht, wie der Paulus auch taktisch vorgeht. Und hier trifft er dann natürlich innere römische Stadt auf eine Hochburg des Okkultismus. Was die wenigsten wissen, es sei denn, es hat jemand Herodot gelesen, mit der berühmtesten Geschichtsschreiber der Antike. Herodot hat zum Beispiel die ganze griechische Geschichte inklusive Troja und diese ganzen Dinge, wie die Pyramide gebaut wurde, beschrieben. Und da gab es etwas, und das hat mich auch verwundert, als ich mich mit Herodot beschäftigt hatte. Ich habe gestaunt, wie okkult diese Leute waren, auch die Griechen. Die haben wegen jeder Kleinigkeit, oder wenn sie irgendeine Entscheidung hatten, gingen sie zum Orakel von Delphi. Und die Priesterin des Orakels von Delphi hatte den Titel Pythia. Pythia, Python-Schlange, ich sage es mal vorsichtig. Das war ein Heiligtum, zum Beispiel, es gab dann in benachbarten Orten oder so, oder auch überhaupt im Nahen Osten, da gab es das Asklepion, das ist ein Schlangenheiligtum, das mit Schlangengift geheilt, das ist die Schlange, die sich um den Stab windet vor unseren Ärzten, verdammt kommt das her. Und jetzt müssen wir das einfach nüchtern sachlich feststellen, sie treffen hier auf eine Frau, da sagt die Bibel, sie hat einen Wahrsagegeist, da steht im Grundtext, sie hat einen Pythonsgeist. Das heißt, das war eine dieser Jüngerinnen des Orakels von Delphi. Und diese, das war immer eine Frau, also die hieß nicht einmal Pythia, sondern Pythia war der Titel, und die saß auf einem Dreifuß, und da gab es in Delphi, gab es Felsformation mit Spalten, wo Dämpfe herauskamen, vielleicht Schwefel, ich weiß es nicht. Und sie ist über diesen Dämpfen gesessen und hat sich in Trance fallen lassen und hat dann okkulte Wahrsagerei betrieben. Und es gab nur mehrere Heiligtümer, ich war mal in einem, Dydyma heißt es, das ist dann wieder Richtung Ephesus, Smyrna, Milet, da drüber. Und das war hier einfach ein Zusammenstoß A mit dem Okkultismus und Zusammenstoß B mit der Ordnungsmacht, die gottlos, götzendienerisch und vor ihrem okkulten Hintergrund her auch nicht viel besser war wie die Griechen, nämlich die Römer. Da stößt du auf diese Dinge. Und jetzt sieht man im Philipperbrief einfach, wie passiert das? Das heißt, wie geht der Paulus vor? Jetzt müssen wir das immer im Hintergrund haben. Wir haben es mit einer Legionärsstadt, einer veteranen Stadt zu tun. Es ist genauso, wie wenn er in Klein-Rom gewesen wäre. Und auf dem Hintergrund spielt unser Philipperbrief. Ich habe dann auf dem Nullteil hinten auch versucht, die Gliederung des Briefes. Und zwar, die Gliederung des Briefes ist, wie soll ich sagen, relativ einfach. Ist nicht wie der Römerbrief, raffinierte Erführungszeichen, ein Meisterwerk, will ich einmal so sagen, zusammengestellte, ausgewogene Darstellung zwischen Dogmatik, also Lehre, und Ethik, dem praktischen Verhalten, sondern er geht einfach hin und legt im ersten Kapitel ganz massiv den Wert auf folgender Feststellung, dass er nämlich den Leuten sagt, dass sie sich danach ausstrecken müssen, dass ihre Erkenntnis und ihre Liebe Jesus gegenüber zum Urteilsvermögen führt. Und zwar, er sagt, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, nämlich, dass ihr aus dem Grund, wenn ihr dann in Ordnung seid mit Gott, lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi. Das ist der Vers 10 und auch 11. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der Philipperbrief ist geschrieben, auf dass wir begreifen, worauf es ankommt. Und der Philipperbrief ist geschrieben, dass wir uns klar sind, dass wenn man das Wesentliche erkennt und das von ganzem Herzen tut, dass man dann auch lauter, vollkommen durchschaubar, lauter und unanstößig ist bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Jetzt haben wir also hier im Philipperbrief etwas, was man gar nicht vermutet. Wir haben hier aber Darstellung, wie man geistlich vorgeht, als man bei der Wiederkunft Jesu bereit ist. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn man das nicht versteht, dann kann man manche Dinge einfach in die Briefe nicht verstehen. Die haben einen Hintergrund. Er zeigt hier, du bist im Rechtsstaat, der Rechtsstaat ist gottlos, wir sind auch im Rechtsstaat, unser Rechtsstaat ist auch gottlos. Der Okkultismus nimmt immer mehr überhand. In Philippi war der Okkultismus von Rom her und von der griechischen Umgebung, siehe Orakel von Delphi, massiv. Wir haben genau die gleichen Voraussetzungen. Wir haben Okkulteifbruch ohne Ende in der westlichen Welt. Wir haben einen Rechtsstaat, der aber in sich von seiner Zielgebung her sich nicht mit der Ethik des Evangeliums deckt. Was noch am ehesten der Fall war, als die preußischen Junkern, diese Führer des Preußentums damals, das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland schrieben. Aber das ist schon lange vorbei. Und von daher hast du dann einfach diese Zielsetzung, dass er sagt, es ist wichtig, dass ihr lernt, auf was es ankommt, dass ihr vollkommen bereit seid, wenn die Wiederkunft Jesu geschieht. Und es kommt darauf an, wie ihr wandelt. Wandel ist ein altdeutsches Wort, wie ihr lebt. Ganz einfach, wie lebt ihr das Evangelium aus? Und hier hast du jetzt etwas, wo du lernst, wie du eine innere Haltung einnehmen musst, dass du das Evangelium ausleben kannst. In Kapitel 2 kommt dann ganz massiv die vielleicht tiefste Darstellung der Präexistenz Jesu, dass der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung ohne Zeit in dieser herrlichen Lichtwelt bei Gott, dem Vater, war. Und dann eben erklärt er hat sich völlig erniedrigt, er hat sich völlig gedemütigt, er ging unten durch, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und das ist das große Zentrale, was er hier sagt. Er sagt, du brauchst, um das Wesentliche zu erkennen und zu tun, eine Gesinnung wie der Herr Jesus. Und das Nächste, was er sagt, für seine Mitarbeiter hat es nur einen einzigen, der diese Gesinnung hat, nämlich der Timotheus. Kapitel 2. Und jetzt hast du hier Aussage, die du sonst nicht hast, und er erklärt dann auch, dass der Kampf im Reich Gottes kann dazu führen, dass du mit deinem Leben spielen musst, dass du also, Spiele, Erfüllungszeichen, du musst es in die Waagschale werfen, du musst bereit sein zu sterben. In Kapitel 3 zeigt er dann, trotz dieser Kampf ist die Freude im Herzen das Wesentliche, was uns prägt, und er sagt, du darfst dich nicht dauernd an den Dingen aufhalten, die vergangen sind. Du musst noch vorwärts gehen, und zwar gewaltig mit geistlichen Schritten, indem du die Vergangenheit ablegst, geht nur durch Jesu Blut. Und er erklärt dann, wir sollen ihm praktisch nachfolgen im Sinne von, dass wir leben wie er, dass wir Nachahmer des Paulus sind, wie er des Christus ist. Römer 11,1 ist die Hauptstelle, von der er sich alle ableitet. Und er sagt, das ist ein ganz einfacher Grund, du gehörst nicht zu dieser Welt, dein Bürgerrecht ist im Himmel. Also nochmal, du bist eine Stadt, die geprägt war. Da war die Elite, die Leute, so wie es in der DDR war, früher als die Leute in der Partei waren. So war jetzt die Elite, die Leute, die das Bürgerrecht hatten, in Rom. Die waren in Philippi, das war die Elite. Jetzt erklärt er, diese Elite hat ein Umfeld, das absolut okkult ist. Und wie benehme ich mich jetzt so, dass ich letztendlich meine Berufung ausleben kann, dass ich wirklich Gott dienen kann, weil in dem Bewusstsein, obwohl ich in einer sehr starken staatlichen Umgebung mit Ordnung erlebe, ist mein wirklicher Staat, meine wirkliche Heimat, mein wirkliches Bürgerrecht, Politeuma, also kommt das Wort Politik her, ist im Himmel. Und jetzt haben wir hier etwas, das dann einfach von Paulus nochmal dargelegt wird. Er zeigt dann in Kapitel 4, wie man dem Herrn dient, wie man die Freude am Evangelium nicht verliert, wie man Sanftmut gegen alle Menschen beweisen kann. Der Herr ist nahe, sagt er, jetzt kann man das auslegen, die Wiederkunft ist nahe, oder der Herr ist nahe, nämlich euch, ihm. Und wie der Friede Gottes von der Einstellung her alles andere bewahrt. Und er erklärt dann, dass das bedeutet, dass man sich mit jeder Lage zufrieden geben muss. Das heißt, unsere äußeren Bedingungen dürfen keinen Einfluss haben auf mein geistliches Leben, dass ich nämlich hier Abstriche mache, weil es mir schlecht geht. Und dann sagt er den gewaltigen Satz, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Also dieser Brief, der ist gewaltig, weil er sagt, Gott wird auch dafür sorgen, wenn du die richtige Haltung hast. Er zeigt einfach, wie man ihrer Umgebung, die unserer heutigen sehr ähnlich ist, wie man hier treu dient, wirklich, ich sage es mal so, mit einer Hingabe lebt, die von Gott her akzeptiert ist, und zeigt ganz klar, es hängt alles von eurer Gesinnung ab, es hängt alles davon ab, wie ich Einstellung an den Tag lege zu Herr Jesus selber als meinem Erlöser und zu der Umgebung, und sagt immer in dem Bewusstsein, trotz aller Ordnung, die er hier ganz eiskalt ausnutzt, der Paulus, dass er nämlich ein Römer ist, ist unser Bürgerrecht die Wirklichkeit im Himmel. Das heißt, wir haben einen Brief, der aktueller ist, als man eigentlich denkt, für unsere heutige Situation. Hintergrund war die zweite Missionsreise. Die erste Missionsreise ist ja vorbei gewesen, das Apostelkonzil, und dann die zweite. Und hier haben wir etwas, ich sage es einmal vorsichtig, wir kommen jetzt ins Zentrum der Ägäis. Ihr kennt es ja von der Dinger, sieht aus wie so eine Klammer. Wir kommen jetzt in die Hochburg des Griechentums. Vorher waren wir Kleinasien, da hat es Phrygier, da hat es alles Mögliche gehabt. Da war ja Troja. Und jetzt kommen wir ins Zentrum des Griechentums, gepaart mit Rom. Gut. Und wenn man jetzt in den Brief reingeht und uns den ansieht, er beginnt wie immer die Paulusbriefe, außer zum Beispiel, und das ist jetzt das Interessante, einfach, wir haben hier eine konsequente Darstellung seines Amtes. Er sagt ganz klar, er, der Paulus und der Timotheus sind Sklaven oder Knechte Jesu Christi. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Er sagt jetzt nicht, ich schicke diesen Brief an die Führungsschicht in Philippi, sondern er geht andersrum vor. Er sagt, er gibt diesen Brief an alle Heiligen, die in Christus Jesus sind. Er sagt, alle Gläubigen sind da gesprochen, samt den Aufsehern, Älteste. Der Episkopos und der Presbyter waren im Prinzip nicht 100% identisch, aber es sind zwei Worte für die gleiche Sache. Die Führung in der Gemeinde, wobei hier die Diakone mitgenannt werden, ganz wichtige Sache. Er sagt, an die drei Gruppen möchte ich den Brief richten. Und jetzt möchte ich am ersten Punkt einfach stehen bleiben, weil heute ist es so, wir sind die Heiligen zu Nürtingen. Wir sind die Heiligen zu Altstadt. Das heißt, die Bibel geht immer davon aus, dass Menschen, und hier ist der Paulus ganz radikal und sagt, die in Christus sind, nicht die Frommen. Wisst ihr, nicht die christlich angehaucht sind. Nicht die traditionelle kirchliche, freikirchliche oder gemeindliche Kreise, sondern sagt ganz klar, dieser Brief geht an die Heiligen in Philippi, die in Christus sind. Das heißt, in ihm sind, in einem Geist zu einem Leib getauft sind, die Kinder Gottes sind. Und er sagt, und die Leute, die das sind die Heiligen. Jetzt müssen wir uns mit dem Begriff die Heiligen in Philippi auseinandersetzen. Die Heiligen zum Beispiel in Philippi sind anders wie die Heiligen in Korinth. Korinth war verwahrloste, von der, ich sag mal, Sünde zerfressene, lasterhafte Stadt. Es gibt sogar sexuelle Praktiker, die nach Korinth benannt wurden. Schreckliches Zeugs. Und hier in Philippi hast du was anderes. Da hast du nicht das Laster, da hast du die Ordnung, aber der Okkultismus. So, und jetzt erklärt er ihnen und sagt so, ihr Heiligen, die ihr in dieser Umgebung seid, ich zeige euch jetzt, was ihr tun sollt. Wie sollt ihr leben in dieser Umgebung? Wie sollst du leben, solange hier in Deutschland noch eine Ordnung ist, der man sich unterwerfen kann, die rechtsstaatlich ist, aber trotzdem immer gottloser wird und die gleichzeitig Okkultismus toleriert? Und wenn wir uns das Wort einmal angucken, die Heiligen, das Wort heilig, Hagios, das heißt heilig, ehrwürdig und wird auch sehr oft für die Gottheit benutzt, das Heiligtum, Heiligtum, das Allerheiligste im Neuen Testament, das heißt einfach gottgehörig. Gott ist heilig und in dem Moment, wie wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, passiert da etwas. Der Heilige Geist zieht in unseren Geist ein, wirkt die Wiedergeburt. Derselbe Sekunde werde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich werde in den Leib Christi hineingetauft. Und in dem Moment, wie ich im Leib des Christus bin, im Leib des Heiligen, in dem Moment bin ich ein Heiliger. Heilige im Sinne der katholischen Kirche gibt es nicht. Das ist Unsinn. Sondern heilig ist jeder, der Heilige Geist hat. Das ist das Zeichen der Heiligkeit und der in einem Geist zu einem Leib getauft ist. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Problem, das hier in Philippi noch kein Problem war. Das hat er hier noch nicht als massives Problem gehabt. Aber wir haben das generell auch in unserer heutigen Zeit. Man geht immer nach den Traditionen, nach den Gemeinden, nach den Lehrgebäuden, nach dem Hintergrund. In Wirklichkeit geht die Bibel davon aus, dass das einfachste Kenntnismerkmal, wo man zur Kenntnis nimmt, was es überhaupt bedeutet, ein Heiliger zu sein, ein Christ zu sein, ein Gläubiger zu sein, dass man wieder geboren ist, dass man in einem Geist zu einem Leib getauft wird und zum Leib Christi gehört, dann ist man ein Heiliger. Das heißt, wenn zu mir jemand sagt, du Heiliger aus der Albstadt, sage ich in Ordnung. Überhaupt keine Frage, wir sind Heilige, biblisch gesehen. Was heißt das? Wenn wir uns 1. Samuel 2,2 einmal ansehen, um hier hinter diese Denkweise zu kommen, und jetzt möchte ich euch nochmal bitten, auch wenn wir jetzt den Philipperbrief studieren, das ist jetzt wieder ganz anders wie der Römerbrief, vergesst bitte nicht, wir sind Heiden. Das heißt zu Deutsch, wir haben die biblische Denkweise gar nicht drinne. Wir haben das Umfeld vom Neuen Testament nicht drin. Das Neue Testament ist jüdisch, römisch, griechisch. Das sind die drei großen Blöcke. Die haben wir nicht drin. Das heißt, wir müssen das lernen. Wir sind Heiden. Heiden nicht der Römer, Heiden nicht der Grieche, Heiden nicht der Jude. Weil beim Jude gab es ja auch Heiden, Halbjuden, Samariter. Die waren wie die Heiden. Aber grundsätzlich ist so, das Volk Israel plus die nichtjüdischen Leute, die richtige Heide, und zu denen gehören wir, und zwar zu den ganz weit weg. Wir sind weit weg. Aber hier hast du letztendlich ein Umfeld, das eine große Rolle spielt. Und hier erklärt und sagt, ihr Heiligen, die ihr in Philippi wohnt, und 1. Samuel 2 sagt, niemand ist heilig wie der Herr. JHWH, Jehova, Jahwe, weiß nicht, wie man es ausgesprochen hat. Eines ist sicher, die Bibel sagt, heilig ist nur Gott. Muss uns klar sein. Wenn mir jemand sagt, wie der Paulus, die Philipper, ihr seid Heilige, dann geht es wirklich nur für die Leute, in deren Herzen der Herr Jesus, der Sohn Gottes, lebt. Das heißt, dass ein Stück der Gottheit in uns drin ist, nämlich durch den Heiligen Geist, und dass wir deshalb Heilige sind. Mein Fleisch, mein Körper wird erst heilig werden, völlig heilig, bei der Auferstehung oder bei der Wiederkunft Jesu. Vorher passiert da nichts. Aber wir sind Heilige, weil unser Geist wiedergeboren ist, weil wir Gottes Kinder sind, in dem Bewusstsein, dass Gott allein heilig ist. Gell? Und als sich der dreimal heilige Gott Israel vorstellt, im Jesaja-Buch, Kapitel 6, Vers 3, da heißt es ganz einfach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und das muss uns klar sein, wenn die Bibel sagt, wir sind heilig, dann sind wir gottgehörig, sind unter der Einflusssphäre Gottes. Aber es ist klar, meine Heiligkeit taugt nur so weit etwas, soweit ich Gott diene, soweit ich gehorsam bin, soweit ich in Christus bleibe. Falle ich aus der Stellung in Christus raus, indem ich in Sünde lebe, bin ich praktisch schon wieder unheilig geworden, obwohl ich ein Heiliger bin. Da bin ich ein unheiliger Heiliger. Das heißt, das Entscheidende ist das, dass ich Gott gegenüber die richtige Haltung habe. Und wenn mein Herz in der richtigen Herzensstellung ist, dann letztendlich bin ich ein wirklich Heiliger. 2. Mose 3, Abvers 1. Das ist ja die Stelle, wo sich Gott Mose offenbart, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs offenbart sich in Mose. Und da heißt es in Vers 6, er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er sieht die Heiligkeit Gottes, er sieht das Gewaltige und er kriegt zuerst mal Furcht. Und ich denke, das ist ein normaler Zustand. Und jetzt sage ich es ganz ehrlich, ich bin tief überzeugt, dass das so ist. Die heutige Christenheit hat die Gottesfurcht und damit die Ehrfurcht vom dreimal heiligen Gott mehr oder minder verloren. Weil sie trägt letztendlich alles, was Gott verboten hat. Sie geht vor, ich sage es mal so, wie ein normaler Heide und ist praktisch so schlimm wie die Heide, wenn nicht noch schlimmer. Und dann müssen wir einfach nüchtern sehen, dort wo Gott ist, wo er es beherrscht, da ist sein Tempel und sein Tempel ist in der Regel erfüllt von der Heiligkeit Gottes. Das ist hier der Hintergrund. 3. Mose 11,44, wo nochmal erklärt wird, das sind alles nur Grundsätze, wie das zusammenhangmäßig sich abspielt, weil das spielt sich ab vom Grundzusammenhang her. Wisst ihr, und wir sind daran gewöhnt, wir denken in Kategorien. Das sind die Baptisten, das sind die Methodisten, das sind die Kirchenkreise, das sind die Russlanddeutsche Gemeinde, das sind die Rumäniendeutsche Gemeinde, das sind Gemeinde der Heiligungswegen, so denken wir. Die Bibel denkt völlig anders. Die Bibel denkt, das ist jetzt das Interessante. Wenn der Paulus sagt, ich zeige euch, worauf es ankommt, die Bibel denkt in Kategorie heilig oder nicht heilig. Versteht ihr? Vor Gott ist nur interessant, ob ich heilig bin. Der Rest ist egal. Ist mein Herz vor Gott, ein Tempel des Heiligen Geistes, lebe ich heilig? hat der Heilige Geist in meinem Herzen eine freie Bahn, da bin ich ein wahrhaftiger Heiliger. Wenn ich das nicht bin, habe ich das Wesentliche nicht erkannt. Wandle 100% falsch, begehe Sünde, bring Unehre aufs Reich Gottes, kann meine Berufung nicht ausleben. Und das ist etwas, was wir einfach nicht im Bewusstsein haben. Ein wahrer Gläubiger ist ein Heiliger. Und wenn ein wahrer Gläubiger heilig ist, innerlich, dass er durch den Heiligen Geist kontrolliert wird und gehorsam ist, dass der Jesus wirklich als der Heilige im Herzen wohnt, dann sind wir wahrhaft Gläubige. Und in 3. Mose 11, 44 heißt es, denn ich bin der Herr, euer Gott, letzte Instanz der Heiligkeit, möchte ich zufügen, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Gott erwartete, dass die Korinther in ihrem verwahrlosten Umfeld, im Herzen, in ihrer Gesinnung heilig sind. Im Korintherbrief sagt er in 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, dass bei den Korinther sowohl die Herzenshaltung im Sinne von das Seelische zur Sünde tendierte, aber auch der Geist, der wiedergeborene Geist, war nicht in der richtigen Gesinnung. Das heißt, die haben doch Geist, Seele und Leib in der Sünde gelebt. Das ist bei den Philippern nicht der Fall, sondern bei den Philippern hast du letztendlich etwas, wo es darum geht, dass Gott allein heilig ist. Wisst ihr, jetzt kommen wir und sagen, ja, wenn jemand, ich weiß nicht, ob ihr die Norweger kennt, kennt ihr die Norweger? Ganz strenge Pfingstrichtung, die aber die praktisch die echte Person Jesu falsch darstellt, indem sie sagen, dass er eine Sündernatur hatte. Aber die sind nach außen hin in ihrer Erscheinung vollkommen dem, was man erwartet. Wenn du Bilder von ihnen siehst, Frauen alle in lange Röcke, Männer mit einem weißen Hemd, also da ist eine gewisse Ordnung, die wunderbar ist. Und hier haben wir jetzt letztendlich einen Hintergrund, wo man sagen muss, das ist nicht das, was Gott letztendlich auslösen will, sondern Gott ist allein heilig. Und in dem Moment, wie ich mich heilige, im Sinne, dass ich dem Heiligen, nämlich dem lebendigen Gott, seinem Sohn Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist in mein Herz hineinwirkt, erlaube, dass er in meinem Herzen alles heilig macht, Gott gehören macht. Heilig ist kein sakraler Wortschatz, sondern heilig heißt ganz einfach, dass ich Gott gehörig bin. Das heißt, mein Wille gehört meinem Gott. So heißt doch in dem schönen Lied, oder? Was meint ihr, wie viel gelogen wird in den frommen Kreisen, wenn sie das Lied singen? Da wird gelogen, dass sich die Wände und die Balken biegen, weil nämlich, man singt das so locker, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf ihn allein. Das stimmt ja nicht. Wisst ihr, aber heilig heißt, mein Wille gehört meinem Gott. Heilig heißt, mein Körper gehört meinem Gott. Heilig heißt, meine Seele gehört meinem Gott. Heilig heißt, mein Gefühlsleben gehört meinem Gott. Das ist heilig. Und Paulus redet die Heiligen in Philippiern und sagt, jetzt zeige ich euch, was wesentlich ist. Und so Gott will, können wir das dann wirklich studieren in der Tiefe, was er hier meint. Dass wir nämlich auch lernen, was heißt es, das Wesentliche zu erkennen und das Wesentliche zu tun und gleichzeitig, ganz wichtiger Punkt, dann aus der Erkenntnis raus, unendlich, wie soll ich sagen, sauber zu wandeln. Und sauber zu wandeln ist nicht einfach, wisst ihr? Es ist doch heute so, in unserer heutigen Zeit brauchst du doch fast keinen Preis bezahlen für einen sauberen Wandel. Wisst ihr, manchmal, wenn ich die Brüder sehe, die das Dritte Reich, Hitlerherrschaft, hinter sich hatten, der Wilhelm Busch sagt ganz klar, ist ein ehrlicher Mann gewesen, hätte ich das getan, was Gott in seiner Heiligkeit von ihm wohl verlangt hätte, hätte ich das getan, was ich hätte tun sollen, wäre ich umgekommen. Wisst ihr, es ist einfach, in so einer Umgebung heilig zu sein. Aber wenn wir den Zeitgeist haben, der antichristliche Geist über die Medien, über alles, ist es bei uns heute ungeheuer schwer, heilig zu leben. Das heißt, Gott erwartet immer, dass wir heilig leben in der Umgebung, wo er uns reinstellt. Und das hat jetzt jedes Mal andere, ich sag's mal so, Umstände, Prämisse, Voraussetzungen. Und in Habakuk 2,20 steht, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, seid still vor ihm die ganze Erde. Das heißt, der Herr ist im Tempel. 1. Korinther 3,17. Wisst ihr, jetzt kommen wir der Sache näher. Wenn jemand den Tempel Gottes verdorbt, dann wird Gott verdorben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Vorher sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Das heißt, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes seit der Wiedergeburt. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in meinem Geist. Werde ich jetzt von meinem wiedergeborenen Geist und von der Gegenwart Jesu beherrscht, dann bin ich heilig. Werde ich aber von dem nicht beherrscht, das kann der Mensch. Sondern wird er von seinem Seelenleben beherrscht, das kann hervorbrechen, dann ist er nicht heilig. Sondern dann wird die Seele anfangen, auf den Körper einzuwirken, dann wird der Mensch anfangen zu sündigen. Und von daher ist das ein ungeheuer wichtiger Fakt, dass man sich vergegenwärtigt. Es geht bei uns darum, dass wir so heilig sind, wie die Bibel vorher sagt. Ein neutestamentliches Äquivalent ist also Apostellehre, gehört genauso dazu. Ist in den Briefen neu aufgegriffen. Und zwar in 1. Petrus 1, Vers 15, wo die Bibel das wieder wiederholt und praktisch noch verdeutlicht aufzeigt, sodass ein Kind wirklich begreifen kann. Er redet in Vers 14 von gehorsamen Kindern, von den Begierden, die wir nicht annehmen. Und sagt, der euch berufen hat, ist heilig. Wenn es so ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Natürlich schreibt er das ja alle Gemeinde, ihr Heiligen. Damit es nur nochmal ins Bewusstsein rufe. Jetzt sagt er, ihr Heiligen. Jetzt kommt der Unterschied zu den anderen Briefen. Jetzt sagt nämlich Paulus im Philipperbrief, ihr Heiligen, die ihr wiedergeboren seid, in deren Geist der Heilige Geist wohnt, die ihr Gott dient. Jetzt zeige ich euch, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Und der ganze Philipperbrief hat nur in der Regel mit massivsten Hintergründen einer Gesinnung eines Wiedergeborenen zu tun. Da lernst du, wie muss ich gesinnt sein? Neudeutsch, wie muss ich eingestellt sein? Was treibt mich um? Von daher ist der Philipperbrief vielleicht der radikalste Brief, der die fromme Welt und die falsche fromme Welt zerstört. Und jetzt geht 2. Petrus 3, 11 hin und sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, diese Erde, wenn ihr wissen wollt, wie die aufgelöst wird, dann müsst ihr der Schluss der Offenbarung oder Sacharja der Schluss, das letzte Kapitel von Sacharja lesen. Jetzt sagt er, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Er sagt praktisch, wenn du in der Endzeit bist, dann musst du dir vollkommen klar sein, das, was du jetzt hier rumsiehst, es wird aufgelöst. Wird alles aufgelöst. Natürlich ist vorher noch die Zeit, wo wir unter durchgehen müssen, wo das Weib auf dem Tier, die Europa, ihr seht jetzt schon, jetzt geht Europa hin, das muss man sich vorstellen, und beginnt, und das ist kaum fassbar, Russland praktisch auch unter ihre Fuchtel zu nehmen. Das ist politisch ein Unding gewesen. Das war vor der Perestroika, bevor Gorbatschow kam, undenkbar. Da war der Kalte Krieg. Und jetzt, du merkst jetzt etwas, die biblische Prophezeiung über das Weib auf dem Tier erfüllt sich. Europa bekommt langsam die Rolle der Weltpolizei. Was sagt Obama? Jetzt sollen die Deutschen es tun. Das heißt, Europa übernimmt sogar eine Rolle dieser amerikanischen Vorherrschaft und fängt jetzt an zu arbeiten. Und du hast hier letztendlich eine Situation, wo die Bibel sagt, wenn du das siehst, weil das führt dann zu den Endzeitzuständen, führt dazu, dass insgesamt, das kann man streiten, 50%, einmal ein Drittel, einmal ein Viertel, je nachdem, wie man die Offenbarung sieht, zumindest ein ungeheuer großer Anteil der Menschen ausgelöscht wird, für Israel sogar zwei Drittel, und sagt, wenn du das siehst, dann musst du heilig sein. Die einzige Antwort auf das alles sind letztendlich Konferenzen, wo man die Endzeit darstellt. Ist es so? Nein. Das ist jetzt menschlich. Wisst ihr? Das ist das, was der Mensch will. Eine Konferenz, wo man darstellt, wo ist die Gefahr der Endzeit. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, du musst praktisch eine Konferenz machen, wo erklärt wird, wie du heilig wandelst und in Gottesfurcht lebst. Das will Gott. Wisst ihr, wir sind Intellektuelle, wie die Athener. Immer was Neues hören. Wir möchten immer alles intellektuell erfassen und möchten hier die Endzeit durchschauen, indem wir letztendlich die Wissenden sind, Beherrscher der Endzeitszene. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, du weißt ganz genau, dass Gott das alles beenden wird. Bei der sichtbaren Wiederkunft wird sich alles verändern und er wird diesen ganzen Kosmos, diesen ganzen Dreck, der uns heute beherrscht, auflösen. Im Feuergericht. Und weil das so ist, musst du heilig sein. Und jetzt kommt die einzigartige Rolle des Philipperbriefes.
der uns zeigt, auf was es bei dem allem ankommt, nämlich auf unsere Gesinnung. Das heißt, wir haben hier einen vollständigen Gesinnungsbrief. In 2. Petrus 3, 11 hat uns jetzt gezeigt, wie unser Herz sein soll. Und Apostelgeschichte 2, 27 sagt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das heißt, der Jesus ist der Heilige. Er ist auch das Musterbeispiel als Mensch, wie man vollständig heilig ist. Der Jesus hatte genauso Versuchungen. Er hat keine Sünde, aber er hat Versuchungen. Und du siehst, wie er heilig reagiert. Von daher ist ganz wichtig, wo ist der Herr Jesus hart? Wo ist er weich? Wo gibt er nach? Wo ist er hart wie Stahl, dass er keinen Millimeter nachgibt? Und Paulus sagt, ich habe der Herr Jesus nachgeahmt. Also Paulus behauptet, er hat es perfekt gemacht. So, jetzt ahmt ihr mich nach. Bezüglich auch der Heiligkeit. Bezüglich der Gesinnung. Der Philipper handelt in der Regel als entscheidendes Instrument, um die Gesinnung darzustellen. Obwohl in allen Briefen eigentlich in der Regel oder in den Meisterbriefen die gläubige Heilige genannt werden. Und das ist jetzt wichtig. 3. Mose 14, Vers 17, jetzt kommt wieder die Bildersprache des Alten Testaments. Und das ist ein zentraler Punkt, das muss uns klar sein. Wenn das nicht klar ist, werden wir uns ihrer falschen Heiligung, ihrer falschen Gesetzlichkeit, vielleicht auch ihrer falschen Gesetzlosigkeit, wir werden einfach nicht begreifen, um was es geht. 3. Mose 14, Vers 17. Der Aussätzige, der Sünder, wird gereinigt. Wir alle waren aussätzige Sünder, wir alle wurden gereinigt durch Jesu Blut. Und jetzt erklärt er hier etwas. Vers 17. Und von dem übrigen Öl, Öl, ein Bild für Salbung, für die Wiedergeburt, für die Rettung. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Der Heilige Geist hat nur einen Platz, wo er sich niederlässt, nämlich die Stätte, wo vorher das Blut Jesu war. Begreift. Wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, die meinem Herzen sind Teile nicht vom Blut gereinigt, das heißt, ich habe Sünde nicht vom Herrn Jesus bekannt, habe Sünde nicht gebrochen, habe nicht klar Schiff gemacht, dann werde ich nur in denen Teilen, wo mein Herz sauber ist, heilig sein. In den anderen Teilen bin ich nicht heilig. Wissen, so kannst du relativ leicht erklären, warum es so Zustände im Reich Gottes hat. Warum die Gläubigen sich die Köpfe sinnlos einschlagen, warum sie Sünde begehen, gegen fast alles verstoßen, was Gott überhaupt gefordert hat. Das kommt daher. Und ich sage es vorsichtig. Ein Heiliger kann man nur sein, wenn jede Faser meines inneren Menschen gereinigt ist durch Jesu Blut. Und dadurch ist auch der Äußere rein. Und das ist der große zentrale Eckpfeiler, wo die Heiligkeit basiert. Und das ist das, was Heilige tun müssen. Und jetzt geht der Paulus ganz einfach hin und sagt, ihr Heiligen, ich zeige euch, auf was es eigentlich herkommt. Wie ihr vorgehen müsst, dass das alles funktioniert. Und dann legt er eine Gesinnung dar, die atemberaubend ist. Ich habe jetzt hier unter drei nochmals Eckpfeiler. 2. Korinther 5, Vers 14. Wichtige Bibelstelle. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ganz klare Erklärung. Mit Christus begraben, auferstanden, mit ihm gekreuzigt, ist der Zustand des Gläubigen. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, leben tut jeder, in dessen Geist der Heilige Geist eingezogen ist. Das ist geistliches Leben. Nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben oder verstanden ist. Jetzt sage ich schwer. Du findest bei Leuten, die von sich sagen, dass sie hingegebene Gläubige sind, findest du manchmal folgendes Phänomen. Du hast Leute, die haben ein gigantisches Fahrzeug, das einen Haufen Geld gekostet hat. Die haben Kleidung, nur Markenware, das gigantisch ist. Die haben eine Designerbrille auf, die sind in jeder Ebene perfekt. Dass du sagst, jawohl, wunderbar. Und dann guckst du in ihre Hände und kriegst einen Schock. Dann hast du eine Bibel für 8,90 Euro, die völlig kaputt ist. Wisst ihr, was ich meine? Leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wenn der Jesus doch das Wichtigste ist, und das Wort Gottes Wichtigste ist, nämlich das Mittel, durch das er zu uns redet, durch der Heilige Geist, dann ist doch hier die Äquivalenz, muss doch anders sein. Es gibt auch andere Extreme. Meine Frau wird jetzt wahrscheinlich lächeln. Sie hat zu mir schon oft gesagt, kauf doch jetzt schon wieder eine Bibel, kauf eine Hose. Ich gehöre eher zu denen, wo keine Hose kaufen und eine Bibel. Aber das Grundproblem ist doch einfach. Das, was mich umtreibt, und das ist das, was wesentlich ist, was im Philipperbrief dann erklärt wird, die Gesinnung, das, was mich umtreibt. Und so wie es hier im Korintherbrief geschrieben steht, wenn ich wirklich ihm lebe, dann sind doch diese Dinge bedeutend. Dann ist doch das Geistliche 100-mal wichtiger wie alles andere. Wir haben ja im Petrusbrief nochmal gesehen, diese Forderungen. Gell? Und in 1. Petrus 2,5 geht dann die Bibel weiter und sagt, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wie mache ich das? Versteht ihr? Ich sage mal hart, darf ich mal ganz unverschämt fragen, wie opferst du? Wie gehst du als heiliger Priester Gottes vor? Wie? Wisst ihr, was denn die Gläubigen sagen? Was hat er denn schon wieder? Was will er denn? Ich kenne das. Wir sagen immer die anderen, jetzt hat er schon wieder was wollen. Wir wissen gar nicht, was er will. Aber ich weiß, was ich will. Wisst ihr warum? Weil ich genau der gleiche Stoff bin wie jeder andere auch. Und ich habe festgestellt, bei mir, ganz persönlich, wenn ich das angucke, dass ich über diese Stelle drüber lese, in der Gewohnheit, dass es mir nicht einmal einfällt, zu sagen, Herr, du erwartest von mir, dass ich ein heiliger Priester bin. Ein heiliges Priestertum vertrete wie der Aaron, wie die Gehilfe, die Leviten, die ja die Gehilfe war, das reicht schon, wenn man levitisch, muss nicht mal Priester sein, sondern die mussten heilig dienen. Du willst, dass ich geistliche Opfer darbringe, da steht im Grundtext Schlachtopfer, also was, wo auch der Tod eine Rolle spielt, nämlich zum Beispiel, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Jetzt frag doch mal rundum in all den Kreisen, die gigantische Veranstaltungen machen, die schlaue Bücher über Gemeindewachstum, über Nachfolge schreiben und ihre ganz klaren Regeln haben. Frag doch die mal, wie geht das? Mir fällt es auf in den letzten Jahren. Alle diese Zentralaussagen der Heiligen Schrift werden einfach nicht genommen. Und die Heiligkeit Gottes, dass man heiliger ist, und das war das Philipperbrief, ich greife mal vor, was wir studieren werden, dass ich das Wesentliche überhaupt erkenne, dass ich hier reingehen kann bis zum, ich sage es mal, zentralen Wille Gottes, fängt doch damit an, dass ich ganz einfach anfange, zum Beispiel, wenn ich jetzt Bibel lese, ich lese jetzt Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Dass man dann einfach stoppt. Dann liest halt statt 20 Kapitel plus eins am Tag oder statt ein Kapitel plus ein halbes am Tag. Aber dann stoppe ich und sage, Herr, danke, dass ich so ein lebendiger Stein bin. Weil du der ursprünglich allein Fürst des Lebens, der wahre lebendige Stein ist, du hast aus mir, als ich in dein Leib hineingetauft wurde, ein kleiner lebendiger Stein gemacht. Und du willst jetzt, dass ich als lebendiger Stein aufgebaut werde. Ich gestehe und bekenne vor dir, dass ich keine Ahnung habe, wie heiliges Priestertum geht und dass ich keine Ahnung habe, wie man geistliche Opfer darbringt. Und ich will es aber tun, die Gott dem Vater wohlgefällig sind, durch dich. Herr, hier bin ich, leg mich dir auf den Altar. Bring es mir bei. Kennt ihr das? Kein Mensch lebt so. Das ist das Problem. Aber wir werden im Philipperbrief sehen, dass Paulus sagt, es ist immer eine Gesinnung. Es ist eine Grundhaltung, durch die du diese Dinge tun kannst. Wenn du das nicht tust, dann passiert es halt. Möchte mal die alttestamentliche Stelle zurückstellen, Titus 2,14. Dass man in Paulus seiner Denkweise zu Hause werdet. Und zwar, es geht ja immer darum, ich bin ein wahrer Heiliger. Jetzt sagt die Bibel, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das durch gute Werke zu tun. Er sagt jetzt, wir werden von aller Gesetzlosigkeit erlöst, dann bin ich heilig. Und sagt, das ist die Voraussetzung, dass du eifrig sein kannst, diese guten Werke aus Epheser 2, Vers 10, die vor Grundlegung der Welt für uns bereitet sind, dass sie hervorbrechen und dass sie letztendlich so sichtbar werden, dass selbst die ungläubige Welt es sieht. Wisst ihr, ich habe etwas festgestellt, dass meine ungläubigen Kollegen haben viel mehr gesehen wie meine Geschwister. Mit denen bin ich ja den ganzen Tag zusammen. Die haben schon gesehen. Die konnten mir auch genau sagen, wie ein wahrer Gläubiger sein muss. Wenn ich einmal irgendeinen Punkt daneben gehauen habe, sind die sofort da gestanden. Mein Chef hat immer zu mir gesagt, du bist doch ein Gläubiger. Einmal hat er zu mir wörtlich gesagt, du bist doch kein Gläubiger, du bist doch ein Gangster. Hat er wörtlich zu mir gesagt. Kleinigkeit. Aber ich bin dann heimgegangen, habe mich geschämt. Hat gesagt, mein Zeugnis als Heiliger meinem Chef gegenüber war nichts. Wisst ihr, es gibt Dinge, da muss man sich einfach vergegenwärtigen, was wir für eine gewaltige Verantwortung haben in unserem Sein als Heilige Gottes. Ja, und dann da in der Stelle in Offenbarung 3, 4 sagt, es geht um die Kleider, um die Reinigung. Es geht darum, sich nicht zu beflecken. Es geht darum, weiße Kleider zu haben, Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, da können wir alle Bibelstellen, alle Bibelstudien drehen und wenden, wie wir wollen. Ohne den Grundsatz der dauernden Reinigung durch Jesu Blut, ohne den Grundsatz, uns hinzugeben, dass der Heilige Geist diese Stelle meines Lebens, das gereinigt wurde, besetzt und wirklich dort freier Raum hat, ohne das kann man nicht als wahrer Heiliger leben. Ohne das, letztendlich werden wir ein Zerrbild sein des neutestamentlichen Gläubigen. Und wir werden nicht bereit sein, wenn der Herr Jesus kommt. Sagt die Bibel ganz klar. Sagt, das ist das, was ihr tun müsst, wie ihr wandelt, wie ihr lebt, dass ihr bereit seid, wenn er kommt. Und in Epheser 5, Vers 27, was hat der Herr Jesus mit der Gemeinde vor? Was ist sein Ziel für mein Leben als Glied dieser Gemeinde, wenn ich mich wieder geboren bin, gehöre ich dazu, als Heiliger, damit er sich selbst sie darstelle, nämlich die Gemeinde, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wenn ich mit den Gläubigen rede und sage, was ist das Wichtigste, was wir tun müssen, wisst ihr, was dann kommt? Evangelisieren! Steht falsch. Aber das ist nicht das Wichtigste. Zuerst einmal will Gott, dass wir heilig und tadellos sind. Dann will er, dass wir Salz dieser Erde sind. Wir sind nicht verdorrt wie der Rest, der abfällt. Und dann will er, dass wir aus der Haltung raus die Ungläubige erreichen. Da kommt dann Evangelisation. Aber aus der Haltung raus. Nicht zu sagen, Hauptsache evangelisiert, dann ist der Rest in Ordnung. Eben nicht. Sondern die Bibel geht immer davon aus, dass man so ist, wie es hier geschrieben steht, heilig und tadellos. Und aus dieser Haltung raus kann ich dann Gott dienen. Und jetzt gibt sie einfache Schritte. Ich greife jetzt einmal vor, was wir dann von der Gesinnung her sehen werden, wo wir immer wieder darauf zurückkommen werden. Der Weg hierzu ist Offenbarung 14, 4. Er sagt, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht, wenn sie nämlich erkauft sind durch Jesu Blut. Sie folgen dem Lamm hin, wohin es geht. Frage, hast du, pack mir hier die eigene Nase, hast du heute Abend Erkenntnisse? Hast du Erkenntnisse? Ich habe es gestern massiv erlebt. Ein Punkt. Hast du Erkenntnisse, wo der Herr Jesus heute Morgen, um dich als wahrhaftiger Heiliger darzustellen, dass du würdig wandelst, tadellos Gott hingegeben, hast du Erkenntnisse, wo er heute die Fußstapfen gesetzt hat? Wo hat er sie gesetzt? Merkt ihr, wir leben an ihm vorbei. Wir leben einfach vorbei. Wir schreien lauthals, wir sind Heilige, leben aber nicht wie Heilige. Und vor allem gehen wir nicht in seine Fußstapfen. Wisst ihr, ich habe jetzt gestern das massiv erlebt, und ich schon lange Zeit nicht mehr. Ich habe es immer wieder in meinem Glaubensleben gehabt, wo Gott mir eine Fußstapfe vorsetzt und sagt, geh. Ich bin ein Mensch, der so impulsiv ist und so schnelllebig. Wenn das nicht von Gott ist, verpulvert das innerhalb von nicht einmal 6 Stunden. 6 Stunden ist für mich eine Nacht oder auch von mir aus 12 Stunden. Wo ich heute Morgen aufgewacht war, war es immer noch da, diese Erkenntnis. Geh den Weg, geh hier. Wisst ihr, und das ist das Problem. Ein wahrhaft Heiliger muss eine Gesinnung haben, die der Philipper dann beschreibt. Philipper ist, ich sage mal, das Handbuch für die Gesinnung. Die der Philipper beschreibt, die Gesinnung, die so ist, dass ich die Fußstapfen Jesu sehe. dass ich die überhaupt sehe mit meinem inneren geistlichen Auge, dazu muss ich auch bereit sein, dass ich sie wirklich gehe. Und in Offenbarung 12,11 ist die berühmte Stelle, sie haben die überwunden, das heißt, sie haben hier alles richtig gemacht, durch das Lammes Blut. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt und sie haben sich zum Jesus bekannt. Und wenn du jetzt in Philipper einen Vorgriff machst, dann siehst du in Philipper 2, und hier haben wir ja dann die große Gegenüberstellung, die für mich eine ganz große Rolle spielt. Da sagt er, Philipper 2, ab Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken oder Zweifel, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr auch leuchtet als Lichter in der Welt. Wisst ihr, was da der entscheidende Punkt ist? Er sagt hier, tu das alles, das heißt, sei gehorsam, ohne rumzumurren, ohne dauernd alles in Frage zu stellen, dass du nämlich unsträflich bist. Das ist doch das Ziel, was er sagt. Auf das er erkennt, worauf es ankommt, dann seid ihr unsträflich. Wenn ich das dann tue, dann bin ich ein untadeliges Kind Gottes inmitten von einem verdrehten Geschlecht. Jetzt kommen wir zu der Landschaft der Gläubigen. Ich habe mir das einfach im Laufe der Jahre vielleicht auch stehlen lassen vom Teufel, und die meisten Gläubigen sind in der gleichen Situation. Das Erkennen, was der Herr Jesus will, und der kindliche Gehorsam, die gehören zusammen. Schau, Grund fürs Bibellesen. Wenn du dir nämlich ärgerst, dass du es gar nicht erkennst, dann gewinnst du genauso schnell ab, dass du gehorsam bist, wenn du es einmal erkennst, zufällig. Und in den Fußstapfen des Lammes zu gehen, heiliger zu sein, mit der Gesinnung, die der Philipper uns dann beibringen wird, heißt, ich erkenne die Fußstapfen Jesu und ich betrete sie. Mit letzter Konsequenz. Er hat die Verantwortung, nicht ich. Das heißt, ich gehe Risiken ein. Ich gehe vorwärts. Ich mache mich unbeliebt. Ich trete vielleicht Leute auf die Zehe. Kann alles passieren, aber letztendlich ist es der Weg Gottes. Wenn man den nicht geht, dann kriegen wir ein Problem, weil dann werden wir versanden. Dann werden wir nicht erkennen, worauf es ankommt. Dann werden wir nicht lauter sein. Dann werden wir nicht unsträflich sein. Dann werden wir letztendlich, wenn die Wiederkunft Jesu kommt, eventuell in einer Schande leben, wo wir uns dafür schämen, ich weiß nicht wie lang, durch die ganze Ewigkeit, oder nach dem Preisgericht ist, denke ich, rum, aber trotzdem, es wird uns nicht gefallen. Und er sagt in Kolosser 1, 21, ist ja ein Parallelbrief zum Ephes oder fast das Gleiche. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Das ist die Situation. Er sagt, ihr Philipper, jetzt seid ihr Heilige, jetzt seid ihr versöhnt. Und dann bringt er ihnen die Gesinnung bei. Und jetzt erklärt er hier, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, warum? Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir glauben ja immer, der Jesus ist nur gestorben, dass wir nicht in die Hölle müssen. Natürlich, das ist der wichtigste Punkt. Aber die Bibel geht hier weiter und sagt, es gibt was Zweites. Um euch heilig und tadellos und unverklagbar, nämlich vom Teufel, darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn, Bedingung, ihr nämlich im Glauben bleibt. Das heißt, wenn ihr euch nicht abbringen lasst. Hier haben wir jetzt ein zentraler Punkt. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Wir haben uns vom äußeren Christentum abdringen lassen. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12 sagt die Bibel, euch aber lasset erwachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist etwas, wo er in Kapitel 5, 23 heißt oder anders benannt wird, heilige euch durch nach Geist, Seele und Leib. Er heilige euch durch nach Geist, Seele und Leib. 2. Petrus 3, 14 haben wir vorher ja schon die Tangente, beginnt eigentlich bei 2. Petrus 3, 9 bis zum Schluss vom Kapitel, wo er letztendlich sagt, du musst es fleißig tun. Du musst hier wirklich hingehen, weil Gott mächtig ist. Das sind die Jungfrau aus der Offenbarung. Musterbeispiel ist Henoch. Er wandelte mit Gott. Und da siehst du, wie der Herr an uns handelt. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Wisst ihr, wir können jetzt theoretisch den Philipperbrief abhandeln. Ich kann euch da, das ist kein Problem. Aber ist das der Wille Gottes? wenn Paulus und Timotheus sich als Sklave Jesu Christi bezeichnet und in dem Brief nicht an die Verantwortlichen appelliert, sondern zuerst an die Heiligen, dann hat der Brief eine massive Zielsetzung, jeden einzelnen Gläubiger, der wiedergeboren ist, ihrer Gemeinde zu erreichen. Und zwar mit dem Ziel, dass das, was Gott angefangen hat, zu Ende gebracht wird, dass meine Liebe, meine Erkenntnis, alles, was ich habe, letztendlich dazu führt, dass ich Urteilsvermögen bekomme. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten, dass ich die Fußstapfen Jesu sehe. Und dann kommt der Gehorsam dazu, dass ich da wirklich drin gehe. Und so bin ich dann lauter und ohne Erstoß und habe die Früchte der Gerechtigkeit. Wenn er wiederkommt, bin ich bereit. Ich habe mal ein Bild gemacht, oder ich habe ein Bild, da ist die Gemeinde in ihrer Urfassung drauf, die erste Gemeinde in Albstadt. Dann habe ich noch sinnigerweise drunter geschrieben, die Heiligen zu Albstadt. Ich wäre halt vorsichtiger. Heiliger zu sein, hat eine ungeheure Verantwortung. Heiliger zu sein, funktioniert nur, wenn ich das, was Paulus im Philipperbrief zeigt, in einer Umgebung, die andere Voraussetzungen hat, wie mein kleines Leben, dass ich in so einer Umgebung mit der richtigen Gesinnung das Richtige tue und untadelig lebe im Sinne von, dass ich mir Jesus nachfolge, wohin er geht. Und dazu braucht es zwischen mir und ihm ein sehr enges Verhältnis, wo ich ihm die Gelegenheit einräume, freiwillig, dass er mir Fußstapfen zeigt. Jetzt kommt das Nächste. Wenn er sie mir zeigt und ich habe sie erkannt, dann muss ich es auch tun. Wer Gottes Wort hört und tut. Wenn ich wirklich höre, was der Herr will, sieht die Fußstapfen, sieht das alles, dann muss ich es tun. Und wenn ich das tue, dann werde ich das Wesentliche tun. Das uns nachher der Philipperbrief zeigt, wie man das macht. Aber ist schon klar. Gläubiger zu sein hat nicht nur mit zu tun, dass man nicht in die Hölle muss. Das Wichtigste. Gläubiger zu sein hat mit Verantwortung zu tun. Ich habe Verantwortung. Vor Gott. Zuerst vor Gott. Dass ich wirklich in den Fußstapfen Jesu wandle und heilig, nämlich Gott gehörend, in meinem ganzen Herzen lebe. Und so habe ich auch die Verantwortung für die draußen. Weil ich glaube, dass sich viele Leute nicht wegen den Gläubigen bekehren, weil sie doch sehen, dass das, die sehen doch, was echt ist. Die nehmen uns doch nichts ab. Also wie ich Bibel lese und sehe, was die Bibel sagt, die sind ja auch dumm. Ich schenke denen eine Bibel, die lesen der Bibel und sehen, wie ein Gläubiger gesinnt sein soll. Sag's mal hart. Und du siehst, sie tun genau das Gegenteil. Die Bibel steht, halte dich herunter zu den Niedrigen. Sie umschwärmt jeden, der hohe Persönlichkeit ist im Reich Gottes oder in der Welt, der einen Doktortitel hat oder irgendeine wichtige Rolle spielt. Wisst ihr, manchmal ekelt mich das an bei so Konferenzen, wenn du dann siehst, wie die Leute umlagert werden. Ich sage, was soll das? Schau, bloß ein begnadigter Sünder. Wisst ihr, du siehst, der Mensch neigt zum Götzenkult, zum Menschenkult. Wahre Heilige folgen immer dem Lamme. Wahre Heilige hängen immer am Saum seiner Kleider. Die klammern sich immer Herr Jesus fest. Sie sind immer in seine Fußstapfen. Und ausgelöst wird es, das war mir auch lange nicht klar, durch meine Gesinnung. Das heißt, meine innere Einstellung steuert das alles. Und das wird uns der Paulus dann zeigen. Da sehen wir auch, was da unser Wille für eine Rolle spielt, unsere Hingabe und letztendlich, was Gott wirklich konkret will in meinem kleinen Leben. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige des dreimal heiligen Gottes. Du warst der einzige Mensch auf dieser Erde, der vollständig heilig war nach Geist, Seele und Leib. Du hast dich zum Opfer gebracht für unsere Sünde. Und weil du sündlos warst und weil du der Sohn Gottes bist, wesensgleich mit deinem Vater, konntest du es tun. Und jetzt hast du dir ein Leib geschaffen. Menschen, die wiedergeboren wurden, hineingetauft wurden in diesen Leib, da gehören wir dazu. Jetzt gib uns einfach Gnade, in deinen Fußstapfen zu gehen, heilig zu sein, wie du bist, zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Wirklich die Freude im Herrn, dass das ist, was unser Leben prägt und was uns durchträgt. Nicht die Freude an den irdischen Dingen, nicht die Freude an unserer Gesundheit, nicht die Freude an anderen, nicht sagenden, nicht geistlichen Bereichen, sondern das wirklich, was vor dir zählt. Und hilf uns auch jetzt, wenn wir den Philipperbrief studieren, dass wir wirklich begreifet, wie unsere Erkenntnis, unsere ganze Hingabe, unsere Liebe zu dir sich letztendlich ihrer tiefen Vollerkenntnis dessen ausdrücken muss, worauf es ankommt, und dass wir dann diese Vollerkenntnis ausleben im Gehorsam. Gib uns einfach Gnade dazu, und dafür danke ich dir. Amen.